Bitte.
Ja. Du bleibst hier. Hört, dass die Elberfelder übersetzt, ich gebiete dir. Und dann ruft Paulus den Namen Gottes an, die Elberfelder, schwach übersetzt leider, der alles am Leben erhält. Ja, durch. Gilt wieder, das weiß, wenn es schon einen Gott gibt, das weiß dann jedes Sonntagsschulkind. Aber was hier nun steht, der Gott, in dessen Namen gebiete ich dir, dieses Gebot festzuhalten, nämlich kämpfe den guten Kampf des Glaubens, du in deiner Weise, in jeder Tugend und so weiter, wie Paulus ermahnt hat in den ersten Versen. Und jetzt, ich gebiete dir vor dem Gott, und jetzt, der das Allgriechisch Tapanta ins Leben zeugt. Und dieser Ausdruck ins Leben zeugt, ins Leben zeugen, versteht nichts Geringeres als Vermittlung eines unauflöslichen Lebens. Und jetzt haben wir hier die Verheißung, der das All, griechisch ta panta, das im Griechischen noch umfassender, als wir es im Deutschen mit dem Begriff das All wiedergeben können. Denn schon der Artikel ta ist in der Mehrzahl und panta sowieso. Aber wir haben im Deutschen kaum eine bessere Wiedergabe als ta panta, auf Deutsch das All. Jetzt nicht nur am Leben erhält, gerade, dass man so davon kommt, trotz allem, nein, der Gott, der das All ins Leben zeugt. Und damit wir gleich wissen, immer nur biblisch belehrt, das Wort Gottes gehört zur Beantwortung aller Fragen, die uns heute Abend bewegen, und zur Lösung aller Probleme in diesem Thema fragen wir nur unsere Bibel als Wort Gottes. Wie wir gelernt haben, gleichzeitig ist unsere Bibel nicht nur literarisch das Wort Gottes, sondern in mathematischer Präzision die Rechnung Gottes. Und nun erklärt uns wieder die Schrift selber. Sie ist ihr eigenes Konversationslexikon. Erklärt sie selber, was wir unter Tapanta verstehen dürfen, ja, müssen. 1. Korinther 15 lesen wir die Verse 27 und 28. 1. Korinther 15, 27 und 28.
Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Aha.
Da kommt nun das Wort der Panther dreimal vor. Jetzt lies noch einmal.
Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen.
Das heißt, das Alta Panta hat Gott den Füßen Christi unterworfen und weiter.
Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei.
Dass das All unterworfen sei. Jetzt kommt die Orientierung.
So ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat.
Der ihm das All unterworfen hat. Damit haben wir hier die Belehrung unter dem Begriff Tapanta, versteht unser Wort Gottes nur eine einzige Ausnahme. Gehört nicht zu dem Begriff Tapanta, nämlich Gott selbst, der Vater, der Sohn im Heiligen Geist. Alles Übrige außerhalb von Gott gehört zu diesem Begriff Tapanta.
Also auch die Engel.
Alles. Jawohl. Dass dieses griechische Wort Gott, der das All ins Leben zeugt, mit dieser deutschen Wiedergabe richtig wiedergegeben wird, haben wir drei Zeugen. Erstens den allgemein anerkannten Zusammensteller des griechischen Neuen Testamentes, Nestle. Zweitens Panin, das ist der den Nachweis gebracht hat, dass unsere ganze Schrift in einer mathematischen Ordnung vorliegt, die seinesgleichen vergeblich sucht. Natürlich darf so etwas nicht stimmen. Und da haben ganz schlaue, moderne Gegner von Panin, haben mit dem Ausdruck modernster Mittel den Gegenbeweis bringen wollen, also die Sache mit den Berechnungen von Panin kann nicht stimmen. Sie hätten da Computer dazu benutzt, die den Nachweis bringen, dass diese Berechnungen und alle diese gewaltigen genauen Wiedergaben des Alten und Neuen Testamentes ihm genauso, wie es im Original von Gott aus richtig ist, also abgelehnt, das darf nicht sein. Dabei gilt natürlich hier für uns, nein, das darf ich zuerst sagen. Sie haben mal die Frage, wer kennt die Gedankengänge von Panin? Aha, immerhin. Den Geschwistern darf ich sagen, wenn so negative Gerüchte oder Schriften oder das etwas in ihre Hände oder in ihre Ohren kommt, sei ganz getrost. Denn Panin als Russe war vielleicht der gesuchteste Professor in allen Universitäten der USA. Als Gott ihm begann zu offenbaren, dass vom ersten Satz der Bibel bis zum letzten solche gewaltigen mathematischen Ordnungen zugrunde gelegt sind, hat er auf alle Vorschläge oder Gesuche eine Stelle, er war Mathematiker und Physiker, hat er alle Angebote der Universitäten definitiv abgelehnt und hat sein übriges Leben, also etwa 50 Jahre lang, nur diese Arbeit geleistet, die ja schriftlich vorliegt. Und soweit sie nun schriftlich vorliegt, kann da nicht der geringste Fehler nachgewiesen werden. Das ist das Eigenartige. Da müssen also solche kommen, dann noch den Computer zu Hilfe nehmen. Der habe jetzt fertiggebracht, dass Panin nicht stimmen könne. Und hat nun ein neues Testament erarbeiten können, in dem dann eben diese vom Heiligen Geiste in den Grundtexten Hebräisch Altes und Griechisch Neues Testament diese mathematischen Ordnungen stimmen. Und wo sie stimmen, da ist es richtig. Ich habe ein Neues Testament von Panin dann erstellt. Da stimmt alles in mathematischer Präzision, wie diese Ordnung durch die ganze Bibel geht, im Hebräischen und Griechischen. Hat ausgeschrieben in USA. Ich weiß nicht, was er für einen Preis ausgesetzt hat. Gewaltig. Wenn ihm irgendjemand den geringsten Fehler seiner Berechnungen nachweisen könne, ja, hat er einen Preis ausgesetzt. Kam keine einzige Antwort, gar nichts. Und im Übrigen, jetzt ganz praktisch, habe ich dann in diesem von Panin erarbeiteten Neuen Testament in Griechisch nachgelesen und um zu prüfen, ja, musste er da gewisse Sätze ändern oder Dinge weglassen, bis stimmt, oder weiß was noch ergänzen? Nein, ganz sauber. Fast genau wie Nestle. Ja. Nur sind dann da im Neuen Testament die verschiedenen Lesarten, ne? Varianten. Ne? Und da konnte er dann genau die Variante herausfischen, die nun diese mathematischen Ordnungen besitzt. Und drittens, der wunderbare Theologe um 1900 herum, der die Companion Bible geschrieben hat, der damals aufkommenden freisinnigen Theologie nachgewiesen hat in jeder Weise, wie ihrerseits der Irrtum vorliegt und nicht in den Heiligen Schriften, auch er bezeugt, diese Stelle müsse übersetzt werden, der Gott, der das All ins Leben zeugt, also nicht nur lebendig macht oder am Leben erhält oder so etwas, ins Leben zeugt. Und ich habe mir die Mühe genommen, selber noch in den großen griechisch-englisch-hebräischen Konkordanzen nachzuprüfen. Also, liebe Geschwister, wir sind hier richtig orientiert und können dafür nicht genug dankbar sein, eine solche wieder kurze, würzige Aussage Gottes besitzen zu dürfen, so nebenbei scheinbar. Ich gebiete dir vor dem Gott, der das All ins Leben zeugt. So und so und so. Gewichtig. Ausgenommen von diesem Begriff, das All Tapanta ist nur Gott selbst. Wenn wir jetzt an Römer 8, Vers 32 denken, wir lesen vielleicht immer gerade noch einen Vers vorher, als den ich nenne.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Aha. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, der wird uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wider Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt.
Soweit. Bitte noch einmal. Ich nehme gerade das Wort. Sollte er uns in ihm nicht das All schenken? Also nicht nur alles, was wir gerne hätten, nicht? Oder so etwas.
Das Meer ist ein großes.
Also die ganze Schöpfung. Stimmt das mit anderen Aussagen des Paulus überein? Was gehört, was ist uns nicht geschenkt von Gott? Also hier mal, sollte er uns in ihm nicht das All schenken? In dieser Frage ist die positive Antwort noch mehr unterstrichen. Gott hat uns in Christo das All geschenkt. Steht an einer anderen Stelle, alles ist euer, das All ist euer. Und dann wird erzählt, was ist unser? Sogar es sei der Kosmos, es sei das Leben, es sei der Tod, es sei Finsternis, es sei Licht. Alles, alles ist euer. Tapanta ist uns geschenkt. Das All hat Gott uns in Christo gleichzeitig geschenkt. Aber in dem Fall war es auch noch in Christo, hat Gott sich selbst, jetzt da ist er dann dabei, uns auch noch geschenkt. Jetzt wollen wir ganz schön demütig die Worte in 2. Korinther 4, 15 hören. 2. Korinther 4, Vers 15, vielleicht Vers 14 schon.
Indem wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus Christus auferweckt hat, auch uns mit Jesu auferwecken und mit euch darstellen wird. Denn alles ist um euretwillen, auf dass die Gnade überreich geworden durch die wie vielen,
bis,
die
bitte.
Danksagung zur Herrlichkeit Gottes überströmen lasse.
Da steht, jetzt, liebe Geschwister, das All ist geschaffen um euretwillen. An wen geschrieben? An die Korinther. Und das war ja keine löbliche Gemeinde, die Korinther. Um euretwillen. Das All geschaffen, gell, da staunen wir. Ich schlage aber vor, liebe Geschwister, wenn wir weiter solche gewaltigen Aussagen hören, dann schlage ich vor, unser Verständchen auszuschalten, um augenblicklich alles, was wir jetzt hören, Worte Gottes, Aussprüche Gottes, sofort glaubend ins Herz aufzunehmen. Um euretwillen, Korinther, wurde das All geschaffen. Jetzt dürfen wir wohl fragen, ja Herr, wie dürfen wir das verstehen? Wir wissen, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht hat, was und wie er die Schöpfung, das All der Schöppung zur Darstellung bringen soll, was für Wesen er da hineinsetzen werde und jetzt vor allem schon vor Grundlegung der Welt erforscht, was seine Geschöpfe, soweit bei ihnen das möglich ist, in den Überlegungen ihrer Herzen und ihrer Gedanken, was die da alles wollen eines Tages. Denn der Mensch, haben wir gelernt, kann wollen, was er will, aber nur da drin. Tun kann er absolut nicht, was er will, nur so weit, als Gott es ihm zur Ausführung genehmigt. Und das bildet dann je einen Bestandteil seines Ratschlusses. Deshalb sind im Ratschluss Gottes etwa 95% böse Dinge enthalten. Ist ein Haar hier weggefallen ohne die Genehmigung Gottes? Antwort: Nein. Sperling vom Dach, ohne Genehmigung Gottes? Nein. Erster Weltkrieg ohne Genehmigung Gottes? Nein. Zweiter Weltkrieg? Nein. Alles, was existiert und geschieht, bildet einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes, der aber zustande kommt, dass Gott die Ratschläge der Herzen, die immer nur böse sind seit dem Fall der ersten Menschen, zur Durchführung genehmigt hat. Und hat sie nur so weit zur Durchführung genehmigt, als er wusste, aufgrund von Golgatha kann ich nicht nur alles wieder gut machen, sondern bringe ich noch eine Herrlichkeit fertig, die womöglich noch herrlicher ist, als wenn ich die bösen Dinge so und so weit nicht zur Durchführung genehmigt hätte. Und jetzt sind wir bei der Frage, um euretwillen hat Gott das All geschaffen. Korinther, was? Ja, wie dürfen wir das verstehen? Weil nun Gott schon vor Grundlegung der Welt erkannt hat, durch seine Forschungsarbeit, er erforscht unsere Gedanken, meine Gedanken von Ferne. Von wie Ferne? Schon vor Grundlegung der Welt. Und sah uns zappeln in unserer Not. Und dann wusste er, oh, also der da, das ist einer der ersten, elendesten Tröpfe und Geschöpfe. Das ist einer der ersten, dessen ich mich erbarmen muss. Hat Gott schon vor Grundlegung der Welt gesehen und bestimmt. Aha. Also, und die Korinther, genau wie der davon, die ersten und alle Glieder am Leib des Christus während den 2000 Jahren, gehören zu den Erstlingen der Auserwählten, weil sie der Barmherzigkeit und Herablassung Gottes als Erste bedurften, als Erste. Neigt sich, ist der Herr Jesus gekommen für die Gesunden oder für die Kranken, für die Gerechten oder für die Sünder? Bitteschön. Aha. Jetzt sah natürlich der Geist Gottes schon den Herrlichkeitsleib des Christus, den er mit den elendesten Tröpfen, den verlorensten Sündern eines Tages in einem Augenblick zur Darstellung bringen wird, und sagte, ja, also um dieser wunderbaren Zielsetzung und Darstellung, die ich fertig bringe, da mache ich gleich eine Schöpfung mit allem drum und dran und drin, und drauf, was nun im All der Schöpfung Tapanta vorhanden ist, um unseretwillen. Verstehen wir ein bisschen? Das ist also keine Ehre für uns, sondern gerade Grund zur Demütigung. Und deshalb habe ich gesagt, bitte hören wir diese Aussage schön ganz in tiefer Demut, dass Gott um unseretwillen, nämlich was er aus uns machen kann, aufgrund von Golgatha in Christo hat er gerade alles, das Gewaltige, alles andere, Tapanta geschaffen, um euretwillen. 2. Korinther 5, Vers 18. Da lesen wir von Vers 17 an.
Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus.
Soweit, Moment, da steht nun wieder, das All aber aus Gott. In dem Moment, wo eine Schöpfung dasteht, das All, Tapanta darstellen, in dem Moment erst ist was möglich geworden? Finsternis und Sünde. Als eine Schöpfung alles, und Gott sah an alles Werk, das er geschaffen hatte am siebten Tag. Und siehe, es war nicht nur gut, sondern sehr gut. Aber jetzt ist es nicht mehr in Gott, wo es herauskam, sondern auf sich selbst gestellt. Jetzt können Geschöpfe wollen, was sie wollen. Auch wollen Dinge, an denen Gott gar kein Wohlgefallen hat. Aber zum Glück hat Gott das vorher alles erforscht. Also, Tapanta, aus Gott herausgestellt. Erst hier kann nun Finsternis entstehen, von Seiten der Geschöpfe, die da drin wollen können, was sie wollen. Aber nicht tun können, was sie wollen, ohne Genehmigung Gottes. Liebe Geschwister, das ist die Antwort auf die Frage des freien Willens. Jawohl. Wer von euch hat Bedenken, er könne nicht wollen, was er will? Ja, bitte. Aber weil Gott das weiß, nimmt er uns nur, wenn er richtet, nur bei dem, was wir da drin machen. Für alles andere, was geschieht und existiert, übernimmt er die entsprechende Verantwortung. Er hat es ja genehmigt zur Ausführung. Bitte schön. Da ist er ganz konsequent und hat dann auch Golgatha auf sich genommen, entsprechend.
Sind also Gedanken nicht zollfrei?
Gedanken sind ja insofern nicht zollfrei, soweit sie sich nach außen realisieren wollen. Ich zitiere schnell das eine Wort in Sprüche 16, Vers 1. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Da drin kann ich schalten und walten, wie ich will. Ich kann da wollen das und das ablehnen und so weiter. Ich kann da drin ganze Gerichtsverhandlungen führen, Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen, ganze Gerichtsverhandlungen kann ich führen. Also, die Entwürfe des Herzens, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, darin ist seine Sache. Aber schon Aussprechen eines Wortes, das ich aussprechen will, bedarf der Genehmigung Gottes, insofern als er mich vorher Atem holen lassen muss, bevor ich das Wort aussprechen kann, oder nicht. Also, da drin kann ich machen, was ich will. Deshalb richtet Gott nur so, wie er unser Herz kennt, wenn er richtet. Aber Engel und Menschen richten das, was sie sehen und hören. Und Gott, von Gott gilt und von Christus gilt ja, er richtet nicht nach dem Sehen seiner Augen, was geschieht, und nicht nach dem Hören seiner Ohren, was Zeugen aussagen, sondern nur so, wie er ihr Herz kann. Nur so. Also. Das All aus Gott herausgestellt, jetzt kann Böses zustande kommen. Zustande kommen, soweit Gott es genehmigt, noch einmal. Entwürfe des Herzens, Sache des Menschen. Kann machen darin, was er will. Aber dann, da ist seine Verantwortung dann. Schon die Antwort der Zunge bedarf der Genehmigung Gottes. Also, bitte, wenn ich das weiß, dann bin ich sehr, sehr zurückhaltend. Ihr habt manchmal, besonders beim Abhören von Kassetten, von meinen Zeugnissen, denkt ihr, hat es ausgeschaltet oder was ist los? Ich habe da eine, wie soll ich sagen, nicht gerade eine faule Ausrede, sondern eine feine Ausrede. Wenn ich da so Pausen mache, der Weise überlegt, um zu antworten. Und der Glaube kommt nicht durch die Predigt, sondern es steht geschrieben, jetzt nehmen wir es genau, der Glaube kommt durch das Hören. Natürlich muss einer reden, wenn man mal etwas hören soll. Aha. Also ich weiß, liebe Geschwister, was ich hier aussprechen soll. ist nur dann Gott wohlgefällig und richtig, wenn ich es vorher höre. Ist sowas möglich? Gibt es Augen des Herzens? Gibt es auch ein Gehör des Herzens? Ja, da ist alles da drin wunderbar geordnet. Das All aus Gott. Jetzt liest die Stelle noch einmal. 2. Korinther 5, gerade Vers 18.
Alles aber von dem Gott.
Das All aus Gott heraus, weiter.
Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt.
Soweit. Wunderbar. Unser Gott. 1. Korinther 13. Die Liebe, und Gott ist die Liebe, rechnet Böses nicht zu. Und jetzt steht das ganze Weltall vor uns. Und darf Paulus schreiben, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Ich muss wiederholen, warum, oder antworten auf die Frage, warum ist das möglich? Dass Gott nach seiner Herzenslust keinem einzigen seiner Geschöpfe die geringste oder schwerste Übertretung oder geringste Übertretung zurechnen muss. Das kann er gar nicht. Warum? Weil er auf Golgatha mit dem ganzen Sündenwust der Schöpfung und dem Irrtum in seiner Schöpfung definitiv abgerechnet hat. Es gibt hier in Deutschland so ein geflügeltes Wort, heißt, man hat etwas besprochen und dann sagte einer, ja, alles klar. Dann sage ich, nein, ist noch lange nicht alles klar bei uns. Aber vor unserem Gott ist alles klar. In Bezug auf das ganze Weltall, ganz wunderbar klar. Vor ihm existiert diese ganze Schöpfung nicht mehr. Ja, wenn das Paulus von sich schreibt, dann ist er ja was? Ein Nachahmer Gottes und ein Nachahmer Christi und empfiehlt uns, seine Nachahmer zu werden, wie er Nachahmer Gottes und Christi ist. Ihnen allen im ganzen Weltall ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir Verständnis für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches aber nur wieder dem Apostel Paulus anvertraut worden ist. Epheser 1, Vers 10 und 11. Epheser 1, Vers 10 und 11.
Indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Alles unter ein Haupt zusammenzubringen.
Halt! Wir kennen die Stelle gut. Ja. Hier, Geheimnis seines Willens eines Tages, das ganze All, ohne Ausnahme, in Christo unter ein Haupt zusammenzufassen.
Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, wie wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt.
Der das All wirkt. Wir haben etwas gehört eben vom Ratschluss Gottes. Da hat er kein Wohlgefallen dran. Hast nur für gut gefunden. Der gute Wille Gottes. Nach seinem Wohlgefallen aber besteht es, dass das All in Christo unter ein Haupt zusammengefasst wird. Ja. Und das alles aus Gott. Der Panther. Weiter.
damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid, mit dem Heiligen Geist der Verheißung.
Wunderbar.
Welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.
Philipper 3, Vers 8. Da kommt die Gewinn- und Verlustrechnung des Apostels Paulus. Er hat nicht, ich will es gleich sagen, er hat nicht nur alles für Verlust geachtet und für Dreck, sondern das ganze All, entschuldigt. Um Christum zu gewinnen. Was bedeutet so ein Wort? Die unaussprechliche, unendliche Herrlichkeit, die Gott seiner verlorenen Schöpfung schenken will und wird, ist eben unaussprechlich, herrlich, wunderbar, anbetungswürdig. Wir finden da nicht mehr Worte. Dass das ganze wunderbare All der Schöpfung, genau das ist, was Paulus zweimal schreibt, verglichen mit der Herrlichkeit Gottes in Christo, die er in der neuen Schöpfung, die zeugungsmäßig wird. Die neue Schöpfung ist nicht mehr ein Werk seiner Hände, Haus des Töpfers, unter seiner Hand missriet die Sache. Alles, was mit Händen Gottes gemacht ist und sich selbst überlassen, ja, so. Dann macht er aber aus dem Alten Brei und dann das Neue. Und das Neue ist nicht mehr ein Werk der Hände Gottes, sondern gezeugt. Ins Leben, ins unauflösliche Leben gezeugt. Wenn der Willi Nussbaumer da wäre, der würde wenigstens gelegentlich mal Halleluja rufen. Ja. Aber wir sind viel zu brav, viel zu still und bescheidene Christen. Ja. Dann haben wir also diese Gewinn- und Verlustrechnung in Bezug auf das All Paulus. Kolosser 1, Vers 16. Wunderbares Wort. Lesen wir wieder von Vers 15 an. Kolosser 1, Vers 16.
Welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden,
das All,
die in den Himmel und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.
Aha. Alle Dinge sind, das All ist durch ihn und, griechisch, Eisauton, in ihn hineingeschaffen. Und jetzt kommt Hebräer 1, Vers 3.
Welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragen.
Aha, es kommt dazu, wunderbar. Das All durch die Macht seines Wortes tragend. Also das ganze All kommt aus ihm, aus Gott heraus. Und jetzt außerhalb von Gott, Tapanta, das All wird von der Treue Gottes getragen. Was bedeutet das? Er trägt das All. Das heißt nicht, er hebt es nur, sondern wenn ich etwas trage, dann habe ich einen Ausgangspunkt und ein Ziel, wohin ich etwas trage. Also aus Gott heraus, von ihm getragen außerhalb von Gott und in ihn hinein, Eisauton, ist der Panta bestimmt von Gott. Ist das Evangelium der Herrlichkeit eines glückseligen Gottes? Jetzt können wir mal da von ganzem Herzen mit jubilieren. Jetzt kommt noch etwas sehr Schönes. Oder das bekannte Kolosser 1, Vers 20. Er hat Tapanta das All, nicht nur alles, Tapanta das All mit sich versöhnt. Und jetzt noch das feine Wort in Hebräer 2, Vers 8. Ich kann es gleich sagen. Und das ganze All ist auch noch um Christi willen geschaffen. Das verstehen wir. Aber um unseren Willen, jetzt verstehen wir sind ja in Christo. Schon unsere Leiber sind Glieder am Leibe des Christus, wenn auch nie in der Niedrigkeit noch. Unsere Leiber sind schon Glieder Christi. Aha. Um Christi Willen und wir in ihm, um unseren Willen, das All geschaffen. Jetzt kommt ein etwas Neues, ein neuer Abschnitt, etwas ganz anderes. Der Begriff Seele rückt jetzt vor unsere Augen heran. Ich habe hier schon, ich kann kurz machen, weil ich hier schon darüber Zeugnis geben durfte, weil das Eigenschaftswort von Seele, seelisch, im ganzen Neuen Testament negativ beurteilt wird, schlimm sogar, wenn wir lesen, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Da steht, der seelische Mensch, der psychische Mensch versteht nichts vom Geiste Gottes. Also auch die Computerfunktionäre, die Panin ablehnen wollen, nicht? Die haben ja den Geist Gottes gar nicht. Die sind ja gar nicht fähig, da überhaupt sich zu melden. So. Seele, und weil nun an allen Stellen, wo das Eigenschaftswort seelisch erscheint, die Elberfelder übersetzen dann freundlich, natürlich, der natürliche Mensch vernimmt nicht und so weiter. Nein, weil nun seelisch, Eigenschaftswort, im Neuen Testament durchgehend negativ beurteilt wird, dargestellt wird, hat leider auch bei prächtigen Lehrern, die ich hatte, in meiner Glaubenszeit als junger gläubiger Mann, war auch der Begriff Seele dann leider in Mitleidenschaft gezogen worden, weil seelisch negativ ist, musste auch die arme Seele noch hinhalten. Dann werdet ihr auch denken, ja, das ist doch begreiflich. Ja, ich sage auch begreiflich, ja, menschlich. Aber großes Aber, ich sage jetzt zum siebenmal, um das zu erklären, der Begriff Kind ist etwas Wunderbares, aber das Eigenschaftswort kindisch ist nicht mehr ganz wunderbar. Liebe Schwestern, das Wort Weib ist auch wunderbar, aber weibisch nicht mehr ganz, merken wir. Also, jetzt verstehen wir. Ist deshalb Weib nichts mehr wert und Kind nicht mehr wert? Weil das Eigenschaftswort so abzulehnen ist. Minder wird gefordert, wenn er alle Seelen, die im Hades bei ihm angelandet sind, freigeben soll. Was hat er verlangt als Lösegeld? Wohin hat denn Jesus seine Seele ausgeschüttet? in den Tod, in den Hades, und der Gewaltige des Hades ist Satan. Er hat die Gewalt des Todes inne gehabt bis Golgatha. Ja. Wenn er vor der Zeit abtreten soll, seine Opfer freigeben soll, da liegen Kassetten vor im Einzelnen über diese Dinge. Was hat er verlangt von Gott dem Vater? Die Seele Jesu Christi in seine Gewalt. Man gibt ja alles andere frei. Verzichtet er auf alles andere? Er hat natürlich, denn seine Gedanken sind ja uns nicht unbekannt. Deshalb kann ich es weiterfahren und sagen, er dachte, wenn die Seele des Sohnes Gottes in meiner Gewalt ist, dann habe ich ja den Vater auch in meiner Gewalt. Und der Vater kann doch nicht zusehen, wie ich seinen Sohn in unendlicher Weise plage und so weiter. So. Also, Seele, wusste Satan, was eine Seele wert ist? Genau. Und was sagt Jesus? Ein prächtiger Vergleich, der uns hier wieder zum zweiten Mal die Antwort in Bezug auf den Wert einer einzigen Seele bezeugt, nämlich, was hülfe es dem Menschen, wenn er der Panta gewinne und nehme nur Schaden, nur ein Leck an seiner Seele bei der Gelegenheit. Was ist also mehr wert, das ganze Weltall oder eine einzige Seele? Genügt. Und so lesen wir in Lukas 17, Vers 33. Ich darf es gleich sagen, weil da wir denn die Stelle kennen. Wer seine Seele behalten will, festhält, der wird sie verlieren. Wer sie aber preisgibt, nicht festhält, sondern preisgibt, jetzt kommt das Wort, genau, der zeugt sie ins Leben. Oh. Ja, warum soll man die Seele preisgeben? Oh. Sehr einfach. Weil geschrieben steht, wiss Seele sündigt, die muss sterben. Wer nun dieses Wort hört und stellt sich drunter, sagt ja, furchtbar, aber ich habe gesündigt, bin einer der größten ersten Sünder. Zum Glück ist der erste Platz schon belegt. Wo? Wer? Saul von Tarsus, ja. Der vornehmste der Sünder. Wer nun ja sagt dazu, leider, ich möchte aber leben, aber, ist richtig, meine Seele ist dem Tod mit Recht verfallen. Der zeugt sie ins Leben. Jetzt ist also eine Seele des Menschen, die, solange der Geist fehlte, verurteilt. Ja, warum ist alles selig beim ungläubigen Menschen? Weil der Geist des gefallenen Menschen ist nur noch ein glimmender Docht. Und es ist der Treue Gottes als Schöpfer zu verdanken, dass Gott den glimmenden Docht, Rest vom Geist des Menschen, nicht ganz auslöschen lässt. Das ist der gute Kern in jedem Menschen. Bitte, ihr Frommen, lasst euch das sagen. Also,
jedem.
Bitte, in jedem. In jedem, ja. Weil der Geist nicht mehr fähig ist, irgendwas zu wirken, muss leider die Seele die Führung übernehmen. Gerade wie wenn Der Geschäftsmann ist gestorben und ich nehme gerade zum Beispiel meine Hilda, die soll jetzt das Architekturbüro führen. Unmöglich, nicht? Was kann die? Die kann nur noch sich übertölpeln lassen von allen anderen Interessen und so weiter. Seht, so ist die Seele verkauft vom ungläubigen Menschen. Aber jetzt, wo der Geist da ist, der lebendig gemacht ist beim Gläubigen, da hat der Geist Gottes bei diesem glimmenden Docht gezündet und jetzt ist Lebendigmachung der Seele geworden. Die Seele lebendig gemacht, nein, ins Leben gezeugt. Und was das nun bedeutet, verstehen wir und finden wir bestätigt in Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, Vers 27.
Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, auch das sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft mit den Glaubenden des Evangeliums.
Aha.
Und ihr nichts euch erschrecken lasset von den Widersachern.
Soweit. Abwesend oder anwesend, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, der ist betont. Wunderbar. Aber es kommt ein indem ihr, habt ihr schon viel gehört hier, indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Ah. Praktisch heißt das, der Geist Gottes hat unseren Geist ins Leben gezeugt. Der kann nun in Bezug auf die arme Seele, die bis jetzt nur Fehlzündungen vollziehen konnte, macht jetzt diese Seele, die sich unter das Urteil Gottes stellt und sich zusagt, ja sagt zum Urteil Gottes, wer Seele sündigt, die muss sterben, zeugt seine Seele, dieser Geist, ins Leben. So dass der Geist des gläubigen Menschen feststehen kann in Klarheit, Exaktheit, Präzision, Sauberkeit, Intelligenz und wie die Dinge alle heißen mögen. Aber um irgendjemand anderem, einer armen, niedergedrückten Seele dienen zu können, kann der Geist jetzt nur von sich aus über die Funktionen der Seele so wirken und reden, dass eine arme, niedergedrückte Seele das verstehen kann und aufnehmen kann. So. Feststehen in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele, die ins Leben gezeugt ist. Nun. So. Was ist nun aber noch mit unserem Leib? Römer 8 gilt auf diese Frage. Der Geist ist lebendig gemacht, ins Leben gezeugt. Und die Seele, nein, und der Leib? Der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, hat aber was für eine Verheißung? Um des in euch wohnen Geistes willen, wird Gott auch eure sterblichen Leiber auch noch ins lebendig machen, ins Leben zeugen. Wunderbar. Aber, nicht? Geist und Seele eines Menschen sind schon lebendig gemacht und fähig, göttliche Dinge zu bezeugen, göttliche Funktionen auszuüben, göttlicherweise sprechen zu können, Anleitung zu geben, disponieren zu können und vor allem dann sich anderen göttlicherweise mitzuteilen, indem ihr mit einer Seele jetzt mitkämpft am Evangelium Gottes. dann haben wir entsprechend in der Praxis des Apostels Paulus, 1. Thessalonicher 2, lies vielleicht von Vers 6 an, 1. Thessalonicher 2, Vers 6.
Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, wiewohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau.
Wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihren Säugling pflegt. Weiter.
Ihre eigenen Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben.
Oh, Paulus. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch hatten, ist der Paulus selig geworden jetzt. Jetzt wirkt seine Seele mit und wir werden es gleich hören. Ein sehnliches Verlangen, darf das ein Gläubiger haben, dass er mal die Geschwister so und so wieder sieht? Wunderbar. Ah, wir sind ja viel zu hartgesottene Heilige. Bitte.
Gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen.
Schon haben die Übersetzer wieder versagt. Weil wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, haben wir euch nicht nur das Wort Gottes, sondern unsere eigenen Seelen mitgeteilt. So steht da, Psychoi mitgeteilt. So, funktioniert das jetzt in der Praxis? Wunderbar. Paulus. Ja, also nicht nur Paulus, sondern seine Mitarbeiter. Die waren dann seine Nachahmer wirklich. So. Und um den Reigen zu schließen, so, Apostelgeschichte 20, Vers 31, da steht das Wort: Jeden einzelnen von euch habe ich mit Tränen ermahnt, an meinem Webstuhl arbeiten Tag und Nacht. Und dann kamen sie, hat er sie angehört und jeden einzelnen mit Tränen ermahnt. Ist Paulus noch einmal selig geworden? Nein, selig war der Herr. Hat ihnen seine Seele mitgeteilt, weil er am Webstuhl gearbeitet hat für sich und seine Mitarbeiter, um niemand zur Last zu fallen. Einmaliger Arbeiter Gottes. Darf der sagen, zusammengefasst, allerdings ziemlich kühn ist er da geworden, im Vergleich mit den 12 Aposteln in Jerusalem, ich habe mehr gearbeitet als die alle miteinander. Ziemlich frech, ne? Aber stimmt. Er, der ein Evangelium der Herrlichkeit eines glückseligen Gottes anvertraut bekommen hat und nicht genug sagen kann, ohne Gesetz und ohne Werke, allein durch die Gnade und Gabe Geschenk Gottes. Das ist ganz klar. Wer muss und wenn er nicht, dann tut Gott auch nicht. Nur wenn er, nicht, nach dem Gesetz, dann Gott auch. Nicht. Der muss ja krampfhaft immer walten und Angst haben und. Nicht. Wer aber in diese Herrlichkeit der Freiheit des Evangeliums hineinversetzt worden ist, in die Herrlichkeit der Freiheit des Evangeliums Jesu Christi. Wisst ihr, wer das auch einmal bekommt? Die Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes nach dem Evangelium Gottes. Tapanta, das All bekommt das noch. Jesaja 58, Vers 10. Es ist jetzt 9.
Deine Speise den Hungrigen darreicht und die niedergedrückte Seele sättigt, so wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Ja, auch, liebe Geschwister, eine Stelle, die wir jetzt nicht zum ersten Mal hören, aber jetzt unter diesem Thema. Da haben die Elberfelder wieder es besser gewusst und wollten nicht seelisch sein und haben übersetzt, wenn du deine Speise der niedergedrückten Seele darreichst, gell, so heißt es.
Und deine Speise Nein. den Hungrigen darreichst.
Ah, und deine Speise den Hungrigen darreicht und weiter und?
Das steht nicht, aber im Nachsatz guten Seele.
Doch in den Fußnoten. Ja. Da heißt es, wenn du deine Seele dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, jetzt haben wir es, so steht da im Hebräischen, was passiert dann?
Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig
dann wird meine Finsternis in einem Augenblick sein wie der Mittag, und das hebräische Wort Mittag bedeutet maximale Lichtfülle. Bitte?
Ja. So wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Ja, und jetzt liest aber noch oben. Also hier in diesem Zusammenhang geht es darum, dass Gott in etwa 7 Versen vorher Israel lobt, was sie alles tun und was sie ersehnen. Und wunderbar, denkbar, großartig. Jetzt kommt dann plötzlich ein Aber. Oh, oh. Lies mal von dort Aber.
Welcher Vers ist das? Moment. Da steht so viel. Die am Tag eures Fasten geht.
Ach so, ja, jetzt, da beginnt es, lies mal, ja.
Siehe, zu Hader und Zank fastet ihr.
Siehe, zu Hader und Zank fastet ihr, ihr Heuchler. Und dann weiter.
Und zu schlagen mit boshafter Faust.
Zu schlagen mit boshafter Faust, weiter.
Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe.
Aha, fastet ihr nicht, um eure Stimme zu lassen vor Gott in der Höhe.
Ist dergleichen ein Fasten, an dem ihr gefallen habt?
Aha.
Ist
das ein Fasten, sagt Gott jetzt zu diesem frommen Volk? Alles fromme Dinge, die gelobt werden vorher oder einfach festgestellt werden. Und dann, ist das ein Fasten, wenn ein Mensch sich in Sacktuch und Asche kleidet und seinen Leib kasteit? Das verlangt nämlich das Gesetz.
Seine Seele kasteit,
ja. Das sagt, das Gesetz verlangt das. Beim Yom Kippur-Fest soll jeder, der nicht seine Seele kasteit, soll getötet werden, sagt das Gesetz. Und jetzt sagt Gott, und ich soll da Gefallen daran haben. Woran habe ich Gefallen? Wenn du deine Seele der niedergedrückten Seele darreichst. So, liebe Geschwister, jetzt haben wir es von Paulus gehört. Hat er seine Seele den niedergedrückten Seelen dargereicht? Kennen wir noch einen? Hat etwa Jesus Christus auch seine Seele einer niedergedrückten Seele dargereicht? Ausgeschüttet in den Tod, damit wir alle herauskommen, dass unsere Seelen frei werden, ins Leben gezeugt werden können, hat er seine Seele ausgeschüttet in den Tod, wo alle unsere Seelen verhaftet waren. Und in dem Moment, ja, und das Wunderbare, Satan hat nun seine Seele in seiner Gewalt gehabt, aber merkt, ich werde aufgelöst, so sagt, du musst, geh sofort wieder raus, ich ertrage das nicht. Ne? Dann sagt Jesus, halt, ist die Rechtslage klar? Habe ich meine Seele in deine Gewalt übergeben? Ja, ich gehe hier erst wieder raus aus dem Hades, aus deinem Totenreich, wenn du mir alle Schlüssel des Todes und des Hades ausgehändigt hast. Und er hat das getan, und Christus hat noch die Wehen des Todes aufgelöst. Wehen des Todes sind Gegenteil von Geburtswehen, da wird es immer schlimmer im Tod. Aha. Das soll ein Fasten sein, an dem meine Seele wohlgefallen haben soll. Nein, das ist ein Fasten. Gib mir mal schnell da die andere Seite.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte.
Aha, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte.
Und Deine Heilung wird eilend sprossen.
Habt ihr hier schon zwei, dreimal gehört? Als ich todkrank, magenkrank, Operation, Krankenhaus war, drei Wochen lang konnten die mich nicht operieren, ich wäre unter dem Messer gestorben, kam dieses Wort, ein harten Gruß von einem Bruder ins Krankenhaus in Davos oben, und ich lese: Und deine Heilung wird nach der Operation wird eilend sprossen. Und so geschah es weiter. Und
deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen.
Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Wie heißt denn meine Gerechtigkeit? Halt Jesus Christus. Der zieht also vor mir her. Und?
Die Gerechtigkeit, die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein.
Also, der Herr Jesus ist meine Vorhut. Und die Gerechtigkeit Gottes ist auch er. Unsere Gerechtigkeit ist auch er. Meine Nachhut kann man da gut marschieren. Auch durch das Tal des Todes. Wunderbar. Weiter.
Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten.
Oh.
Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich.
Hört mal, normalerweise ist so. Der Engel des Herrn ruft, Abraham, Abraham, da bei der Opferung Isaaks. Dann sagt Abraham, hier bin ich. Aber hier ist umgekehrt. Wenn wir und ich dann nach solchen wunderbaren Erlebnissen von Gott so geführt werde, dass ich nur noch zu ihm schreien kann, Herr, hilf! Ich halte es nicht mehr aus so. Geht nicht mehr. Was geschieht?
Hier bin ich.
Was höre ich dann? Dann sagt Gott, hier bin ich. Steht ihr zur Verfügung, heißt das. Wunderbar. Liebe Geschwister, das sind ja alles Dinge im Alten Testament. Könnte das vielleicht doch Wort Gottes sein? Alles das. Herrlich, herrlich. So, also merken wir uns, Jesus Christus hat seine Seele dargereicht. Und wir, wenn wir sein Blut, das ist seine Seele, sagt das Gesetz, von jedem Opfertier, wenn wir lesen, das Blut Christi reinigt uns und die Kraft aus seinem Blute ziehe ich an, ne? Das ist bei mir, sonst ging es gar nicht mehr anders, das ist seine Seele, ne? Sein Blut, das ist seine Seele, das Wort gilt für Christus und sein Fleisch, das ist seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat für uns. Jetzt kommt das letzte, dritte. Da wir nach Epheser 2 versetzt worden sind mit Christus, zu Recht der Majestät in der Höhe, hat uns mitsitzen lassen dort in der Herrlichkeit. Und dann, dass wir nun wandeln sollen in den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Denn, jetzt kommt das Wort, denn wir sind sein Werk, aber da steht nicht das Wort Werk da, sondern Poema. Wir haben gelernt, ein Poet ist ein Dichter. Und ein Gedicht heißt ein Poem. Adolf Heller hat richtig verkündigt, wir sind das Gedicht Gottes. Und er ist der Poet aller Poeten. Und die vollendete letzte Schöpfung wird die wunderbarste poetische Poesie sein, zu der nur Gott fähig ist, alles zu schaffen. Wir schließen jetzt lebendig machen, wir haben ins Leben zeugen, und jetzt der andere Ausdruck, lebendig machen, da ist das Wort Poiein drin, ein wunderbarer Zeuge aus dem Alten Testament in Nehemia. Und zwar Nehemia 9. Da übersetzt die Septuaginta Tapanta das All. Jetzt lesen wir dort Nehemia 9, Vers 6. Wunderbar.
Du bist, der da ist, Jehova.
Du allein,
du hast den Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer.
Du hast den Himmel gemacht und aller Himmel, Himmel und all ihr Heer.
Ja. Und die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig.
Aha, jetzt haben wir es hier.
Und das Meer des Himmels betet dich an.
Ah, oh, wunderbar. Septuaginta ist die Übersetzung aus dem hebräischen Alttestament ins Griechische. In der Zeit, wo die Juden zerstreut waren, überall und in Griechenland, die in Griechenland geboren oder Griechisch wurde zur Weltsprache damals, nach Alexander dem Großen, konnten die jungen Juden und Israeliten nicht mehr Hebräisch. Und dann war die Übersetzung ins Griechische zustande gekommen, die sogenannte Septuaginta, weil 70 da Schriftgelehrte sich betätigt haben. Und die übersetzt nun hier, der das All ins Leben zeugt, der das All lebendig macht, also ein wunderbarer, und dann und das ganze Heer der Himmel betet dich an. Das ganze Heer der Himmel besteht aus einer linken und aus einer rechten. So lehrt die Schrift. Links die Neinsager, rechts die Ja-Sager. Aber wir sollen abweichen, weder links noch rechts, sondern auf der Straße gehen, die die Gerade heißt, der kürzeste Weg der Gnade Gottes in Christo Jesu. Wie Paulus zum Glauben kam in Damaskus, an der Straße, die die Gerade heißt. Soweit für heute. Amen.
Botschaft gehört, die wir so schnell nirgendwo anders hören. Dafür sollen wir dankbar sein und das, was wir gehört haben, soll uns demütig machen, aber auch froh und gewiss. Wenn wir heute die Verkündigung des Kirchentages hören, dann müssen wir alles machen. Wir machen das, wir packen das an, wir machen dieses. Und hier hören wir die unbedingte Gnade Gottes. Er ist, der nicht erst macht, sondern schon gemacht hat. Und wir haben es so einfach zu sagen, ja Herr, du hast recht. Ich stelle mich unter dein Wort. Und dann stimmt das, was mein Lieblingswort ist, was ich schon so oft gesagt habe, aber für die, die es heute noch das erste Mal hören. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken und meine Wege sind so viel höher als eure Wege, wie der Himmel höher ist als die Erde. Und ich sage dazu, das ist eine ganze Menge. Und da haben wir heute Abend etwas davon gespürt, von diesem gewaltigen Unterschied, von dieser Entfernung, die dazwischen ist, zwischen unserem normalen Denken und dem Denken Gottes. Und ich möchte euch alle, möchte ich animieren mit, stellen wir uns um, nehmen wir es aus seiner Hand und sagen Dankeschön und wirken nicht selbst was.
Nur noch ein Wort, das mir noch in den Sinn kam, das darf ich nicht unter den Tisch fallen lassen, das wunderbare Wort Psalm 2. Und dann im Hebräerbrief aufgenommen, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So, das ist genau das. Und das wird im Neuen Testament immer wiederholt. Und Johannes kann hier so fein scharf weitergehen, wenn er sagt, im 1. Johannesbrief, in den Kapiteln 4 und 5, wenn er sagt, wer glaubt, dass der Vater mich in die Welt gesandt hat, der ist ins Leben gezeugt. Und da er aus Gott gezeugt ist, da ist jetzt wieder der innere neue Mensch, kann der nicht sündigen, weil er aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist, der innere. Während der alte, der kann nur sündigen nicht. Das noch als Ergänzung.
Das ist ja Bullinger, der das